schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Der verbreitete, anspruchsvolle Lebensstil der Industrienationen hat seinen Preis. Er konfrontiert die gesamte Menschheit mit der existenziellsten aller Fragen, der des Überlebens. Unser Heimatplanet kommt deutlich und sichtbar an seine Grenzen. Wie im Film eben gesehen, verschlingt unsere Lebensweise, aber auch die Produktion von Wohlstandsgütern Unmengen von Energie. Der Zugang zu dieser Energie ist seit Beginn des Industriezeitalters der Schlüssel zu unserem Lebensstil. Das alleine wäre vielleicht kein Problem, würden wir nicht immer mehr Energie benötigen. All das wissen wir längst, aber tun nichts oder wenig. Immerhin reden wir inzwischen darüber. Dass es die G7-Staaten vor knapp 3 Wochen in Elmau überhaupt geschafft haben, das Ziel der Dekarbonisierung bis 2100 schriftlich zu fixieren, ist geradezu ein Wunder. Die G7-Staaten steuern damit die notwendige, komplette Vermeidung von Kohlenstoff als Energiequelle an. Denn Kohlenstoff zu verbrennen bedeutet ja, Kohlendioxid zu produzieren. So wunderbar Elmau auch ist, es ist bislang nur ein Vorhaben, um die gefürchtete Erderwärmung um weitere 2 Grad zu verhindern. Was aber passiert, wenn Frau Merkel und Herr Gabriel hier bei uns ernst machen würden? Dann müssten wir mit einem viel geringeren Kohlenstoffdioxidausstoß auskommen, der dem eines heutigen Inders entspricht. Im Moment gewinnen wir aber etwa 50% unseres Stroms aus Kohle. 2100 soll es weder Kohle noch Öl noch Gas sein. Wir haben also ein Problem, und zwar ein richtiges.
Der moderne Wohlstandsmensch ist süchtig nach Energie. Je entwickelter eine Kultur, desto höher ihr Energieverbrauch. Und das hat, wie wir heute wissen, seinen Preis, wie jede Suchterkrankung. Nehmen wir als Maßstab den menschlichen Grundumsatz. Der beschreibt, wie viel Energie ein Mensch während des Schlafs verbraucht, um seine Körperfunktionen zu erhalten. Als wir Jäger und Sammler waren, verbrauchte ein Mensch für den täglichen Bedarf das 3- bis 6-fache dieses Grundumsatzes. Vor allem Nahrungsenergie und Biomasse als Brennstoff. Nach der Erfindung der Landwirtschaft stieg der Verbrauch auf das über 20-fache. Dann kam das Industriezeitalter. Nun verbrauchte ein Mensch bis zum 80-fachen seines Energiegrundumsatzes und das vor allem aus fossilen Brennstoffen. Nun waren wir süchtig. Die Initialzündung erfolgte Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Droge Energie schien uns allmächtig werden zu lassen. Aber die Dosis musste stetig erhöht werden. Wachstum und Konsum forderten Tribute. Zur Herstellung einer Tafel Schokolade braucht man 250 Wattstunden. Damit könnte man eine 60 Watt Glühbirne 4 Stunden leuchten lassen. Für die Produktion eines Computers braucht man schon mal 1 Million Wattstunden. Ein Mittelklassewagen kommt auf bis zu 30 Millionen Wattstunden bei der Herstellung. Diese sogenannte graue Energie macht einen Großteil des weltweiten Industrieenergieverbrauchs aus. Während in den Industrieländern wie Deutschland der Energieverbrauch der letzten Jahrzehnte nur mäßig anstieg, seit 1970 von rund 310 Millionen Tonnen Öleinheiten pro Jahr auf 325 Millionen Tonnen im Jahr 2013, sah es in den Schwellenländern anders aus. In Indien zum Beispiel gab es eine Steigerung von 65 auf 595 Millionen Tonnen. In Brasilien von 37 auf 284 Millionen Tonnen. Absoluter Spitzenreiter war China mit einer Steigerung auf 2852 Millionen Tonnen. Fortschreitende Industrialisierung und Bevölkerungswachstum fordern ihren Tribut. Willkommen im Club der Suchtkranken.
Und das mit der Sucht ist übrigens keine Metapher, sondern eine völlig realistische Beschreibung unserer Gegenwart. Nicht nur, weil wir mehr Menschen sind, brauchen wir mehr Energie und Rohstoffe. Wir brauchen auch mehr, weil wir weiter so leben wollen, wie wir jetzt leben. Denken Sie nur an das Internet als ein Beispiel, an die gigantischen Serverfarmen, die Unmengen an Energie verschlingen und den erheblichen Mehrverbrauch von Benzin, um die über Internet bestellten Pakete in unsere gut klimatisierten Häuser zu bringen. Wir hängen da alle drin. Und wir hängen an der Nadel der großen Konzerne Vattenfall, E.ON, RWE und NBW. Diese Konzerne sind alle zentralistisch organisiert, wie unser Energiemarkt. Und gerade das ist Teil des Problems. Aber es geht auch anders.
Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst der dezentralen Energieversorgung. Vor nichts fürchten sich die großen Energiekonzerne mehr als vor dem autonomen Energiebürger. So wie die Betreiber des Landkombinates Gatschow in Mecklenburg. Hier baut das Kollektiv für angepasste Technologien unter Anleitung der Bande ökologischer Energierebellen eine Windkraftanlage. Ein Workshop in Sachen Unabhängigkeit. Veranstaltet von Technikstudenten und Lehrkräften der Universität Kassel und der TU Berlin, die landesweit solche Workshops durchführen. Energierebellion von unten. Zeigen, was alles geht, wenn man nur will und alle mitmachen.
Unser Ansatz ist es erst einmal, dieses Wissen zu vermitteln, was bedeutet es denn überhaupt, wenn ich jetzt eine Kilowattstunde Strom verbrauche, wie viel ist das denn, ein Gefühl dafür zu bekommen, um darauf aufbauend dann ein Umdenken anzustoßen.
Die Baupläne werden momentan in ein Open-Source-Projekt umgewandelt. Es sollen nur Materialien verwendet werden, die weltweit verfügbar sind oder sogar zum großen Teil vom Schrottplatz stammen. Die Leistung eines solchen Mini-Kraftwerks liegt bei 300 Watt. Etwas größere Modelle erreichen 1 Kilowatt. Nicht viel, aber auch nur ein Teil des Gesamtkonzepts.
Das Konzept basiert eigentlich darauf, als allererstes den Energieverbrauch zu reduzieren, somit sich an die Verfügbarkeit anzupassen und die möglichst auszubauen. Das heißt, wir kombinieren auch Photovoltaik mit Wind, haben einen gewissen Energiespeicher, der eben auch in der Nacht erzeugten Strom nutzbar macht für den Tag.
Nicht weit von der Universität Kassel, dem Ursprungsort der Energierebellen, kann man im Klärwerk der Gemeinde Zierenberg ein anderes Beispiel für autonome Energieerzeugung finden. Bevor das Wasser die Kläranlage verlässt, wird es in ein Auffangbecken geleitet. Im Leitungsrohr wurde ein Mini-Wasserkraftwerk eingebaut. Aus der Fließenergie wird Strom. Entworfen und gebaut von der Firma Krämer Energietechnik. In Zusammenarbeit mit der Universität Kassel und der Fraunhofer Gesellschaft.
Dieser Generator hat jetzt eine Leistung von 1 kW pro Stunde. Er läuft an 8.750 Stunden pro Jahr, bedeutet eben genauso viel Kilowattstunden Leistung. Und die Gemeinde spart dann 1.800 Euro pro Jahr pro Generator.
Die Konstrukteure können sich mit dem Generator eine dezentrale Energieproduktion überall dort vorstellen, wo Wasser mit mindestens 2 Meter Fallhöhe fließt. Es gibt viele Ideen. Wer sucht, findet einen bunten Katalog von Alternativen und Ideen für die Energie der Zukunft. Es gibt Solarzellen, die in Straßenbeläge eingebunden werden können, wie in diesem Fahrradweg in den Niederlanden. Forschergruppen arbeiten an transparenten Solarzellen. Sie könnten ganze Fensterfronten zu Kraftwerken werden lassen. Mit kleinen Blockheizkraftwerken und intelligenter Steuerung könnte jedes Haus effizient seinen eigenen Strom produzieren. Nach Schätzungen von Experten gibt es allein in Deutschland das Potenzial für kleine Wasserkraftwerke mit insgesamt rund 1000 Megawatt Leistung. Man müsste sie nur bauen. Auch sind große Gebiete Deutschlands für Geothermiekraftwerke geeignet, die in der Lage wären, einzelne Gemeinden auf unbegrenzte Zeit zu versorgen.
Ich glaube, die Technologien sind verfügbar und die Ideen sind auch verfügbar, aber es bedarf eigentlich eines radikalen Umdenkens in unserer Gesellschaft. Also die Wachstumsgesellschaft muss sich transformieren, weg von diesem Wachstumsgedanken.
Es geht eben auch um Energieenthaltsamkeit. Heute sind wir von einer immer weiter wachsenden Palette elektronischen Spielzeugs umgeben, das wir, wenn wir ehrlich sind, nicht wirklich brauchen. Auch wenn es bequem und praktisch erscheint. Auf der anderen Seite hat die Entwicklung von Großgeräten für den Haushalt gezeigt, dass aus ehemaligen Stromfressern energieeffiziente Geräte werden können. Es geht um beides, Effizienz und Beschränkung. Natürlich fehlt es nicht an alten zentralistischen Ideen. Vom Bau gigantischer Kraftanlagen im Meer, über und unter Wasser, über die Hoffnung auf Kernfusion, bis hin zu fantastischen Vorstellungen, Sonnenenergie im Weltraum zu sammeln und auf die Erde zu schicken. Für die jungen Ingenieure von der Bande ökologischer Energierebellen jedoch sind dies alles Konzepte einer Welt von gestern.
Ich bin der Überzeugung, dass es ausreichend ist, lokal Energie zu erzeugen und dort auch zu verbrauchen und die bestehende Vernetzung zu nutzen, um Energieverbrauch und Erzeugung auszugleichen. Aber ich bin gegen große Technologien wie zum Beispiel Desertec oder riesige Offshore-Windparks. Ich glaube, es geht auch anders.
Es geht wohl um die kluge Kombination zwischen lokaler Energiegewinnung und einem zentralen Grundlastsystem. Eine Netzdiversität, die auch robuster ist gegen Naturkatastrophen oder Cyberangriffe. Eine ernste Problematik bleiben die Kosten einer vernünftigen Energiezukunft. Dass regenerative Energien zu teuer sind, ist jedoch ein weit verbreiteter Irrtum. Pro Jahr gaben die EU-Staaten im Schnitt 30 Milliarden Euro an Subventionen für erneuerbare Energien aus. Dagegen 75 Milliarden für Kernkraft und fossile Energieträger. Dazu kosten gesundheitliche Folgeschäden von 130 Milliarden Euro. Es ist, wie so vieles, ein Verteilungsproblem.
Und das sind die Gäste der heutigen Sendung. Melanie Jäger-Erben studierte Psychologie und Soziologie, forscht an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und am Institut für Sozialinnovation und arbeitete als Umweltpsychologin im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderung. Felix Eckhardt ist Jurist, Soziologe und Philosoph. Er leitet die Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Berlin und ist Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Rostock. Und ich begrüße Ulrich Schubert. Er ist ausgebildeter Klarinettist mit internationaler Konzerterfahrung. Wichtig aber für uns heute, er ist Chemiker und Professor für organische und makromolekulare Chemie der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Inhaber von 18 Patenten. Wie man das alles zusammenbringt, wäre eine andere Sendung. Ich würde gern eingangs, auch wenn es jetzt schon dann 3 Wochen her ist, von Ihnen wissen, wie Sie die Beschlüsse von Elmau einsortieren. Welche Bedeutung haben die?
Das Ziel der Dekarbonisierung, wie es in Elmau ausgesprochen wurde, ist essentiell für die Energie- und Klimawende. Wir müssen raus aus den fossilen Brennstoffen, nicht nur im Bereich Strom, sondern auch in Bereichen wie Wärme, Mobilität oder bei den sogenannten stofflichen Nutzungen, also beispielsweise beim Mineraldünger oder bei den Kunststoffen. Allerdings ist dieses Ziel überhaupt nichts Neues. Und es ist natürlich dadurch, dass es die G7 ausspricht, jetzt auch nicht in irgendeiner Weise rechtsverbindlich. Es ist eine Absichtserklärung, die ist diverse Male schon so ähnlich gegeben worden, auch beim letzten G7 oder damals G8-Gipfel in Deutschland, in Heiligendamm, ist etwas Ähnliches gesagt worden. Die alltägliche Energie- und Klimapolitik der EU und der Bundesregierung spricht eine ganz andere Sprache, wo beispielsweise eher darauf hingearbeitet wird, die Braunkohle noch länger im Netz zu halten, statt konsequent auf erneuerbare Energien, Energieeffizienz und vielleicht auch auf andere Lebensstile zu setzen.
Wenn wir da mal weiterdenken, es gibt ja Leute, die sagen, zum Beispiel den Vorstandsvorsitzenden von Shell, ja, wir werden mit Kohle und verwandten Stoffen demnächst so umgehen können, dass wir keine CO2-Emissionen mehr haben. Ist das reine Zukunftsmusik oder ist da was dran aus Ihrer Sicht als Chemiker?
Wir haben natürlich die Möglichkeit aus chemischer Sicht, dass wir CO2, was wir erzeugen, wieder rückverwandeln. Zum Beispiel in Methan, in Methanol, in anderes. Durch die enormen Erzeugungen von elektrischer Energie, durch Wind und durch Solar, können wir Wasser spalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und diesen Wasserstoff können wir natürlich verwenden, entweder direkt wieder oder wir setzen ihn chemisch um mit CO2 und anderen. Das ist eine Möglichkeit. Das sind noch viele Schritte zu gehen, denn die Ausbeuten sind noch zu gering. Mhm. Aber in ferner Zukunft könnte das ein geschlossener Kreislauf werden.
Also diese Methanolwirtschaft, die Sie ja angesprochen haben, die setzt ja darauf, dass ich so einen chemischen Stoff im Grunde genommen als Energiespeicher verwenden kann und mit dem auch relativ gut umgehen kann. Warum macht man? Also ich weiß, dass Brasilien und China zum Beispiel im Moment da massiv investieren in diese Methanolwirtschaft. Warum machen wir das nicht?
Also die haben natürlich zum Teil nachwachsende Rohstoffe, auf die sie gut zurückgreifen können, wo man dann Methanol herstellt daraus. Wir brauchen, da wir das nicht haben, natürlich andere Energieträger. Es ist der Wasserstoff, den wir brauchen und den wir natürlich erzeugen können. Aber im Moment sind die Verluste, die man dabei hat, also die Verwandlungsverluste, erst Wasserstoff erzeugen aus Wasser, danach umsetzen, sind einfach zu groß. Also es wäre viel sinnvoller, man würde den Wasserstoff direkt verbrennen. Aber Wasserstoff an sich ist eine schwierige Technologie. Ja.
Das heißt, wir haben, wenn wir das versuchen würden, haben wir eine negative Energiebilanz. Also wir stecken mehr Energie rein, als wir im Endeffekt rauskriegen. Also
momentan sind moderne Gaskraftwerke halt viel effizienter als das, was wir in 2, 3, 4 Umwandlungsschritten benötigen.
Elmau, aus Ihrer Sicht, ist das ein entscheidender Schritt?
Also ich war positiv überrascht. Und man hatte ja, also wenn man in der Nachhaltigkeitsklimaforschung unterwegs ist, hatte man schon das Gefühl, dass sich diese Verhandlungen sehr verhakt haben, dass da eine Sackgasse da war, dass man aus den Positionen auch nicht mehr herauskam. Und durch so einen, ja, so etwas kommt noch mal Bewegung in die ganze Sache. Also wenn sich da wirklich 7 sehr zentrale Figuren zu so etwas bekennen, dann kommt da Bewegung rein. Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderung hat ja im letzten Jahr ein Sondergutachten zur Klimapolitik rausgebracht. Da wurde auch sehr stark fokussiert auf die Bürgerbewegung, die die Klimapolitik jetzt vorantreiben soll und so dieses verhakte Gefüge so ein bisschen so einen Schwung, Impuls geben soll. Und man merkt, das kommt bestimmt nicht nur dadurch, aber man merkt, da passiert was und da kommt jetzt Schwung rein. Und das gibt einem so ein bisschen Hoffnung auch für die Verhandlungen in Paris.
Wenn das ja, also die Hoffnung habe ich auch, aber wenn man sich das mal überlegt, also es gibt ja Leute an der Börse vor allem, die sagen, ein Großteil des Geldes, was an der Börse gehandelt wird, liegt indirekt eigentlich in diesen Rohstoffen, wie also Kohle, Gas und Öl natürlich. Wenn wir jetzt sagen, wir steigen aus dieser Form von Verbrennung und Energienutzung, steigen wir aus, dann bedeutet das, wir können einen Großteil dieses Geldes, was sozusagen noch im Boden liegt unter unseren Füßen, können wir nicht mehr nutzen. Gibt Börsenleute, die sagen, da wird eine gigantische Blase entstehen, die Riesenunternehmen ruinieren wird. Ist das realistisch?
Dazu kenne ich mich mit Börse zu wenig aus. Aber die Frage ist halt, wie langfristig diese Prozesse passieren. Also Systeme können sich ja umstellen, wenn sie lang genug Zeit haben dafür. Und es gibt ja jetzt auch Bewegungen in der Richtung. Also es gibt die Divestment-Bewegung zum Beispiel, wo versucht wird, gerade an solche Potenten, also die Harvard wird da häufig genannt, die sozusagen der reichsten Universitäten der Welt ist. Also manche sagen, das ist eigentlich nur eine Bank mit einer angehängten Universität. Wenn die sich bewegen, dann kommt im System auch viel Bewegung rein. Und das wird keinen Run verursachen oder einen Lauf raus aus den Investitionen, aber es bringt Bewegung rein. Und dann kann man sozusagen, ja, die Systeme können dann sozusagen damit arbeiten und können sich umstellen.
100 Jahre? Stellen die Systeme sich um in der Zeit?
Ich meine, man kann sagen, gesellschaftlicher Wandel ereignet sich pausenlos, aber er ereignet sich relativ langsam. Und gerade beim Energie- und Klimathema, darauf werden wir, glaube ich, auch noch kommen, gibt es eine Reihe sehr, sehr hinderlicher Faktoren. Das Problem ist wenig sichtbar, es ist wenig fühlbar in unserem alltäglichen Verhalten, dass wir relevant sind mit dem, was wir tun. Insofern werden wir eventuell relativ lange Zeit brauchen. Und man merkt auch bei den Investoren, dass sie tendenziell das Ganze auf die lange Bank schieben, wie auch die Politik es auf die lange Bank schiebt. Auf dem Papier sind wir natürlich, und auch was Diskurse angeht, was Vorträge, Tagungen, Patente angeht, in Deutschland ganz weit vorne. Aber wenn man einfach die Pro-Kopf-Emissionen sich anguckt, dann haben wir halt in Deutschland immer noch ungefähr die 5-fachen Emissionen, die verträglich wären, wenn tatsächlich alle Menschen weltweit und auf Dauer so leben würden wie wir. Und das zeigt an, dass wir einen ganz weiten Weg noch zu gehen haben, wo auch erstmal geklärt werden muss, ob der rein technisch gegangen werden kann oder ob es auch darum geht, anders zu leben. Also nicht nur technisch bessere Autos zu fahren, sondern weniger Autos beispielsweise zu nutzen. Und das hat ja ganz gravierende Auswirkungen bis hin zu einer Infragestellung des Wachstumsdenkens. Weil wenn man Dinge weniger macht, dann werden weniger Produkte, weniger Dienstleistungen verkauft. Und vor all diesen Dingen schrecken die Märkte natürlich zurück, warten erst mal ab. Und das kann einfach die Gefahr mit sich bringen, auch wenn einzelne große Player sich jetzt bewegen, dass man am Ende zu spät reagiert und es dann doch halt zu abrupten Zusammenbruchserscheinungen kommt.
Sie haben recht, über die psychologischen Dimensionen, wenn man so will, reden wir ja noch mal. Diese großen Player, zumindest bei uns, sind ja zentralistisch organisiert. Wir haben eben im Film gesehen, dass es Möglichkeiten für dezentrale Energieherstellung gibt. Das macht natürlich einen großen Sinn, wenn ich die Energie, die ich herstelle oder irgendwoher beziehe, auch speichern kann. Wie weit sind wir denn mit diesen dezentralen Speichern?
Das ist eine ganz zentrale Frage. Unsere Energiewende, die elektrische Energiewende, die krankt ja momentan, dass wir den Strom, den wir im im Nordosten erzielen, unter anderem durch Wind, den wir nicht transportieren können in Industriezentren, die im Südwesten liegen. Und keiner kann momentan durchsetzen die großen Stromtrassen, die ja Bayern um sich herumlegen möchte am liebsten. Das heißt, wir müssen den Strom dort auch mehr nutzen, wo wir ihn erzeugen. Aber wenn die Sonne nicht mehr scheint, wenn der Wind nicht mehr geht, habe ich keinen Strom mehr. Das heißt, das, was wir jetzt brauchen, sind lokal Speicher, elektrische Energiespeicher. Natürlich können die Österreicher und die Schweizer, die pumpen ihr Wasser hoch, die Berge, und können es auch danach nutzen. Das haben wir nicht, vor allem nicht in unserem flachen Nordosten. Das heißt, wir brauchen stationäre Energiespeicher. Und jeder redet momentan von den Lithiumbatterien, die im Auto verbaut werden, die jetzt in die Häuser kommen. Erstens ist das Ganze eine relativ gefährliche Batteriesorte. Man sieht immer mal wieder die Brände, die kommen. Dann ist eine Kathode drin, das ist Kobalt. Das ist ein Element, was man mühsam aus Afrika schürft oder sowieso 90% unter chinesischer Kontrolle ist. Das heißt, wir brauchen andere Energiespeicher für eine grüne Energiewende. Und das ist etwas, was wir in Jena massiv untersuchen. Wie können wir denn mit Elementen, Materialien, die es überall gibt, auch wirklich grüne elektrische Energiespeicher bauen? Und sowas dauert. Wir haben gesehen, Solar hat 10 Jahre gedauert, bis es so richtig einen Durchbruch gemacht hat. Also wir haben technisch, naturwissenschaftlich noch einen langen Weg vor uns, um die richtigen Batterien zu entwickeln.
Haben Sie eine Ahnung oder vielleicht mehr als eine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte?
Wir brauchen auf jeden Fall etwas, was nicht diese extremen Gefährlichkeiten hat, wie diese Speicher, diese Lithium zum Teil, und die wirklich skalierbar sind. Es gibt einen Batterietyp, der heißt Redox-Flow-Batterie. Da pumpt man Flüssigkeiten in 2 Tanks rum. In der Mitte treffen die beiden sich und dann kann man laden, entladen. Den gibt es seit 40 Jahren. Das ist mit Vanadium betrieben, seine NASA-Entwicklung. Ursprünglich das erste Patent kam aus Deutschland. Und sowas zu übersetzen in was wir alle haben. Alle haben wir Wasser. Alle haben wir Natriumchlorid, Kochsalz. Und dann in etwas reinzugehen, wo wir die Energie speichern können, was nicht auf Metall basiert. Idealerweise auf nachwachsenden Rohstoffen, auf irgendwelchen Abfallstoffen. Und das wäre dann richtig ein grüner Kreislauf. Wir speichern den Strom, können ihn nachts nutzen. Und dann könnte der Besitzer von seiner Photovoltaikanlage 90% seines Stroms selber nutzen. Und dann bräuchten wir viel weniger die großen Leitungen, das durchzuleiten. Und diese Beispiele aus dem Film, ob das jetzt eine selbstgebastelte Windanlage ist, die in Afrika irgendwo steht, oder ein Hightech-System, was 40% Solarenergie umwandelt, das sei dahingestellt. Aber wir müssen lokal speichern können.
Haben Sie eine Zeitprognose, wie lange so eine Entwicklung vielleicht dauert?
Also wir reden sicherlich über Dinge, die nicht morgen, die nicht nächstes Jahr da sind. Es gibt eine Ausgründung in Jena, die es vorantreibt, die versucht, in 3 Jahren die ersten Systeme auf dem Markt zu haben. Nächstes Jahr die ersten Prototypen da von den Kleinseen. Da geht es darum, wie viel Geld wird in neue Technologien gesteckt. Die ganzen Firmen, die jetzt immer wieder rausgehen, die haben alles das Gleiche. Das sind alles Lithiumbatterien, alle eigentlich gemacht in Asien oder in der neuen Megafab in Utah. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir in eine neue Art hineingehen. Und das erfordert viel Geld zu investieren. Aber es erfordert auch längere Zeiträume, einen langen Atem. Deshalb, dieses 2100er Ziel ist ein fantastisches Ziel. Wir müssen schneller dorthin kommen. Aber es ist auch noch technisch, naturwissenschaftlich viel zu tun.
Wenn man weniger Energie verbrauchen will, hat man verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Man schränkt sich zum Beispiel ein, Askese. Wenn Sie um sich herum und in sich hineinschauen, ahnen Sie, dass wir nicht besonders asketisch leben wollen. Als jahrhundertelang geübte Suchtcharaktere werden wir bis auf Ausnahmen lieber untergehen als Verzicht üben. Die Frage ist daher, ob wir zwar weitermachen können wie bisher, aber eben zum Beispiel mit höherer Energieeffizienz, also mit besserer Technik, besseren Geräten, besseren industriellen Verfahren. Autos, die weniger Benzin verbrauchen, Häuser, die mit null Energie auskommen. Geht das?
Energieeffizienz. Sie gilt als Königsweg, um Energiekosten und Energieverbrauch zu senken. Doch Energie ist noch billig und ihr Verbrauch steigt. Die auf Wachstum ausgelegte Politik der Industriestaaten verhilft der Kohle gerade zu einem Comeback. Die klimaschädlichen CO2-Belastungen nehmen wieder zu. Dabei war Europa einst Vorreiter beim Klimaschutz. Der Luftverschmutzung einen Preis geben, nur wenn man Verschmutzungszertifikate kauft, darf man in die Luft pusten. Doch dieser Emissionshandel hat gravierende Schwächen.
Der Emissionshandel krankt noch immer an seinen Geburtsfehlern. Man hat von Anfang an zu viele Zertifikate im System gehabt. Man hat falsche Projektionen angenommen, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Hat dann natürlich auch eine Rezession bekommen, die so nicht vorherzusehen war, als der Emissionshandel aufgesetzt wurde. Und das große Problem ist, man hat nicht dafür gesorgt, dass es automatische Korrekturen geben kann, wenn die Zertifikatemenge einfach viel zu groß ist, dadurch die CO2-Preise viel zu niedrig, um irgendwo für Klimaschutz zu sorgen.
Regierungen steuern nicht entgegen, Aktivisten schon. Protestaktionen weltweit wie hier in Berlin, Rotes Rathaus. Divest, zieht euer Geld ab. Raus aus Kohle, Öl und Gas, ihre Forderung. Gerichtet an Pensionsfonds, Bürgermeister, nationale Einrichtungen, die ihr Geld weltweit bei den Multis mit den größten fossilen Energiereserven anlegen.
Wir haben untersuchen lassen, die 20 größten Banken, 20 größten Pensionsfonds und die Versicherungswirtschaft in der EU und kommen auf eine Summe von ungefähr 1 Billion, also 1000 Milliarden Euro, die in dreckige Energie, in fossile Energie investiert sind. Und diese Anlagen stellen ein Risiko dar. Wir wissen, man kann nicht alle fossilen Energien, die bekannt sind, verbrennen, wenn man nicht klimapolitisch völlig an die Wand laufen will. Wenn man es aber nicht kann, dann ist das Zeug nichts wert. Dann ist das ein finanzielles Risiko. Und deswegen sagen wir, da muss man raus.
Doch gerade die Industrie spürt diesen Druck noch nicht. Rausgeblasen wird mehr denn je. Die Industrie verbraucht allein 40% der in Deutschland genutzten Energie. Der tägliche Verkehr frisst 30%. Und ebenfalls 30% entfallen auf die Haushalte, die wiederum 90% dieser Energie benötigen, um Wärme zu erzeugen. Der Ansatzpunkt für die Bundesregierung. Um hier die Energieeffizienz zu steigern, wollte sie ein steuerliches Anreizprogramm auflegen. Wer seinen Altbau saniert, der sollte davon steuerlich profitieren. Doch der gute Wille der Regierung scheiterte am Geld. Der Bund wollte, die Länder wollten nicht.
Wir hatten in der Tat zuerst die Idee gehabt und die auch sehr weit getrieben, eine steuerliche Förderung umzusetzen. Das hat was damit zu tun, dass der Steuerspartrieb bei den Deutschen extrem ausgeprägt ist. Das heißt, wir haben ein Rieseninteresse daran gehabt, die steuerliche Förderung umzusetzen. Stellen Sie sich vor, die Steuerberater, die dann gleichzeitig auch als Multiplikatoren wirken, um eben diese Idee Energieeffizienz in die Köpfe zu bringen.
Doch dieses Vorhaben scheiterte. Statt Steuerbonus jetzt Investitionszuschüsse, die allerdings nur noch ein Fünftel des ursprünglichen Volumens betragen. Zum Leidwesen der Dämmlobby. Sie fürchtet um einen Milliardenmarkt. An den meisten sanierten Gebäuden eine Dämmung aus Styroporplatten. Eine Wärmedämmung, die nicht nur unter Effizienzgesichtspunkten höchst umstritten ist.
Zunächst einmal ist es ein Erdölprodukt. Das heißt, wir kleben sozusagen Erdöl an unsere Fassaden, während wir gleichzeitig Autos bauen, die möglichst kein Erdöl mehr verbrauchen. Und das, was uns suggeriert wird an Energieeinsparungen in der Fassade, ist mitnichten vorhanden. Ja, Sie können mit der Haustechnik bis zu 40% Einsparungen haben. In der Fassade sind es 10-15%. Und nicht, wie die Industrie uns weismachen will, 40-50% oder bis zu 60% Energieeinsparung. Das ist einfach nicht richtig.
Doch selbst dort, wo durch umfassende Sanierungsarbeiten mit modernen Belüftungs- und Heizungsanlagen solch hohe Einsparungen erzielt werden, ist etwas anderes zu beklagen. Der sogenannte Rebound-Effekt. Der Verbrauch steigt und macht alle Einspareffekte zunichte.
Es ist eben dieser ökonomische Aspekt, dass man sagt, nee, jetzt habe ich ein gedämmtes Haus und ich spare mir so und so viel Heizkosten. Jetzt kann ich mir auch leisten, ein bisschen höher zu heizen oder ein paar Räume zu heizen, die ich vorher nicht geheizt habe.
Warum also überhaupt noch sparen? Der geringere Benzinverbrauch verführt genauso viele dazu, mehr Kilometer mit dem Auto zu fahren. Gegen den steigenden Wohlstandsverbrauch hilft nur eines: ein ganz anderes Verständnis von Energieeffizienz. Denn, wenn überhaupt, lassen sich nur so die Einsparziele erreichen. Wie ambitioniert die bis 2030 sind, zeigt der Vergleich. Machen wir so weiter wie bisher, werden wir in 15 Jahren nicht einmal halb so viel Energie eingespart haben, wie das Ziel vorgibt. Brachliegende Potenziale müssen viel besser genutzt werden. Besonders groß sind diese Potenziale in den Bereichen Verkehr und Industrie, wo sie noch über den Zielvorgaben liegen. Nimmt man es wirklich ernst mit der Energieeffizienz, dann darf man sich allerdings nicht solche Fehlentwicklungen wie im bayerischen Irsching leisten. Dort steht die beste, größte, effizienteste Gasturbine der Welt. Sie läuft aber nicht, weil die Stromerzeugung mit Kohle derzeit sehr viel günstiger ist.
Und mit dem Beispiel sieht man sehr deutlich, wie sozusagen der Stand der Dinge ist und was regiert. In dem Film fiel eben das Stichwort Rebound-Effekt. Ich weiß, dass es da verschiedene Erklärungen für gibt, aber ganz allgemein kann man ja sagen, es geht darum, dass eine Entwicklung Nebeneffekte hat, die kontraproduktiv sind. Das hat man doch lange Zeit sehr unterschätzt, oder?
Also ich denke, das ist vor allen Dingen Teil der Energieeffizienzdebatte, der wichtig ist zu betonen. Also das, was man unter Rebound versucht in die Diskussion einzubringen, ist ja, dass man sich nicht darauf konzentrieren sollte, nur Effizienzgewinne zu erzielen, sondern ganzheitlich schauen, was passiert denn in anderen Bereichen eigentlich auch. Also
Sie können ja mal ein Beispiel bringen, vielleicht. Das macht's
naja,
einfacher.
Also der Fokus ist häufig auf bestimmte. Also Sie haben es ja vorhin in dem Beispiel, in dem Beitrag gut gesagt, wir sind quasi süchtig nach Energie. Ich würde sagen, Energie ist stark verwoben mit unserem Alltag, also mit unserer Gesellschaft, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und fast alle Verhaltensweisen, die wir im Alltag zeigen, haben irgendwas mit Energie und Ressourcenverbrauch zu tun. Und dadurch kann halt ein Effizienzgewinn in einem Bereich kann halt konterkariert werden von einem höheren Verbrauch in einem anderen Bereich. Da ist aber nicht unbedingt ein kausaler Zusammenhang sozusagen.
Also mein Auto braucht weniger Benzin, da kann ich mit demselben Geld auch weiter raus fahren und im Vorort wohnen und da bildet sich eine neue Infrastruktur, die wieder Energie bindet.
Genau, also solche Kausalketten werden manchmal dann erstellt. Es ist aber nicht klar, ob das wirklich so kausal zusammenhängt. Also es kann ja auch sein, dass man ein Auto kauft, wenn man weiß, dass man demnächst mehr fahren, also man kauft ein energieeffizientes Auto, wenn man weiß, man will demnächst mehr fahren. Und deswegen
aber interessant ist doch psychologisch, also wenn ich in einem schlecht gedämmten Haus wohne, ja, dann weiß ich, das ist im Winter verdammt nochmal kalt, das zieht. Okay, jetzt wohne ich in einem super gedämmten Haus, habe höhere Ansprüche und sage, wenn das hier in dieser scheiß Hütte zieht, ich will hier meine 23 Grad haben. Das zeigt doch, dass sozusagen je höher man entwickelt ist technologisch, umso mehr auch die Ansprüche steigen, die man da nicht mehr runterschrauben will.
Das hört sich logisch an, aber das ist tatsächlich noch gar nicht so erforscht, dass Menschen wirklich so denken. Also dass sie immer Effizienzgewinne oder sozusagen diesen Kontext dann nutzen, um dann wieder mehr zu verbrauchen. Also das ist noch nicht ausreichend sozusagen erwiesen.
Wenn ich darf, würde ich ein kleines bisschen widersprechen. Wir haben zunächst mal das Phänomen, dass wir Dinge verlagern. Wir werden beispielsweise in Europa ökologisch besser, kaufen aber immer mehr Produkte und Dienstleistungen ein in anderen Ländern. Und es führt dann dazu, dass bei uns die Treibhausgasemissionen sinken und in China steigen und alle in der Welt auf China zeigen, was quasi der Werkhof der Welt ist. Und da können wir relativ direkt zeigen, dass wir einfach diese Verlagerung haben. Wir haben mehr Emissionen verlagert seit 1990, als wir statistisch in Europa eingespart haben. Das ist ein greifbares Phänomen. Und was wir auch sagen können, ist, wenn wir reicher werden, dann kann es passieren, dass wir ökologisch besser werden. Die Autos werden besser, aber gleichzeitig werden sie zahlreicher, leistungsstärker, größer. Und auch dieses ist selbstverständlich geeignet, die Effekte unserer Energie- und Klimapolitik und unserer besseren Technik zu vereiteln. Das sind massive Probleme,
ja,
und unsere
absolut,
Politik
ja.
bisher strauchelt massiv daran, dass sie einzelne Produkte, zum Beispiel Autos oder Wärmedämmung bei Gebäuden, zu verbessern versucht, aber diese Gesamtbilanz nicht macht. Umweltprobleme sind Mengenprobleme. Wir müssen Gesamtmengen von Belastungen reduzieren. Und gerade bei einem Problem wie dem Klimawandel, wo es egal ist, wo die Emission entsteht, sondern die Gesamtmenge der Emissionen zählt, ist diese Gesamtreduktion wichtig, quer durch alle Lebensbereiche und im Prinzip auch quer durch alle Länder. Und deswegen wäre es auch zentral zu gucken, wenn die fossilen Brennstoffe überall sind, dann müssen wir sie schrittweise in allen Lebensbereichen aus dem Markt nehmen. Und eine zentrale politische Maßnahme in die Richtung könnte tatsächlich sein, die fossilen Brennstoffe schrittweise einfach stärker zu bepreisen. Nicht als nationaler Alleingang, mindestens in der gesamten EU, in der Theorie, natürlich weltweit. Man kann durchaus auch in der EU anfangen und andere animieren mitzumachen. Aber dass das ganz von alleine sich löst, einfach nur dadurch, dass der zweifellos sehr große ingenieurtechnische Sachverstand Alternativen sucht, halte ich für nicht wahrscheinlich. Man wird auch eine andere politische Rahmung brauchen, um auch die technische Entwicklung weiter zu befördern. Das hat auch zum Teil in der Vergangenheit schon ganz gut geklappt.
Ja, wir sind, glaube ich, auch zu sehr fixiert auf elektrischen Strom für die Einsparung.
Auf jeden
Denn der
Fall.
Hauptteil ist Wärme. Und wenn wir sehen, die Riesensprünge, die wir zum Beispiel bei der Beleuchtung machen, wenn wir übergehen von normalen Halogenstrahler zur LED, das ist ein Faktor 6. Das sind grandiose Sprünge, die wir machen, mit dem Nebeneffekt, dass wir selten Erden wieder brauchen für die LEDs. Also wir holen uns wieder was anderes damit rein. Aber solche Sprünge machen wir im Hausbereich überhaupt nicht. Und jetzt einfach nur die Gebäude zu dämmen, was ja sowieso nicht den Effekt zu groß bringt. Ja. Wir machen damit, ich nenne es mal dumme Fassaden, ne? Denn wir können die Flächen ja ganz anders nutzen. Wenn da jetzt wieder Solar wäre, wenn da interaktiv was genutzt wäre, die Riesenflächen, sind. Die könnte man viel, viel gewinnbringender nutzen. Aber wir sind viel zu sehr auf elektrischen Strom, der ja für einen Chemiker und Physiker einfach umwandelbar ist. Ob ich heißes Wasser habe oder elektrischen Strom habe, das kann ich anders umwandeln. Ich glaube, wir müssen uns unbedingt der Wärme viel mehr zuwenden.
Sind diese Effekte, über die wir gerade sprachen, also dieser Rebound-Effekt in seinen verschiedenen Schattierungen, sind das Effekte, mit denen Sie auch, ja, wie soll ich sagen, rechnen, wenn Sie technologisch planen?
Ich glaube, das ist ein normaler menschlicher Effekt, wenn ich eben auf LEDs zum Beispiel gehen kann. Ich weiß, ich brauche Faktor 6 weniger. Und ich leiste mir dann einfach, ich mache es heller im Garten außenrum und ich mache nachts irgendetwas. Und ich mache schöne flächige Beleuchtung, die heute durch gedruckte Elektronik möglich ist. Dass ich also ganz tolle Farbeffekte erzielen kann. Dann nutze ich sowas auch, das erhebt mein Lebensgefühl wieder. Und gleichzeitig habe ich da nicht mit Faktor 6 vielleicht eine Einsparung, sondern nur Faktor 2 oder 3. Aber das ist, glaube ich, etwas in uns, wenn wir so Möglichkeiten haben als Menschen, dann wollen wir die ausnutzen. Den Suchteffekt oder Gewöhnungseffekt, Quality of Life, den werden wir immer haben.
Ich würde gerne auf einen Aspekt mal kommen, der, finde ich, viel zu wenig beleuchtet wird bei dieser Debatte. Dieses Thema Energie ist ja unglaublich komplex. Komplex deshalb, weil wir haben ganz verschiedene Player. Wir haben Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Psychologie, also die ganzen Aspekte, die eine Rolle spielen. Das ist unglaublich komplex und diese Komplexität verwirrt uns. Und die Politiker haben Riesenprobleme, irgendwo in diesen Gummihaufen reinzupacken und wirklich klare Regelungen zu finden. Wie sollen wir damit umgehen?
Tja, das ist eine gute Frage. Die Sache ist, man macht es sich nicht, also man sollte es sich nicht einfacher machen. Also es ist komplex und man sollte lieber überlegen, wie können wir mit dieser Komplexität gut umgehen? Wie können wir auch die Ehrfurcht davor verlieren und uns quasi fit machen dafür, die Zukunft als eine Gestaltungsaufgabe wahrzunehmen und nicht immer sozusagen die Bedrohung im Nacken zu spüren. Also in der Psychologie, wir versuchen da auch positive Punkte, also an positiven Stellen anzusetzen, Gelegenheitsfenster zu nutzen. Also wenn Menschen neue Lebensphasen eintreten, wenn sie umziehen, gibt es solche Gelegenheitsfenster, wo sie sich eher verändern. Also wo brechen Routinen eigentlich auf? Und die Politik entwickelt auch gerade ein großes Interesse an sozialen Innovationen, also sozusagen Veränderungen, kultureller Wandel, der von unten kommt oder der aus der Gesellschaft herauskommt, wo Menschen anfangen, Dinge anders zu lösen. Also gegen den Mainstream sozusagen. Ja, das gibt es im Konsumbereich jetzt gerade stark mit diesem Collaborative Consumption, gemeinschaftlicher Konsum, da gibt es so Trends. Die Politik möchte gern mehr darüber erfahren, die möchte gern wissen, wie sie das fördern kann.
Ich finde das ja nett, dass die Politik sozusagen auf uns setzt, also auf so einen von unten Bewegung. Mhm. Aber wenn man weiß, dass das Kanzleramt regelmäßig seine statistisch gesehen 3 Umfragen pro Woche macht, um zu sehen, wie wir denn ticken und sich dann so zu verhalten, wie wir ticken, erscheint mir das keine besonders gute Politik, denn Politik besteht ja auch darin zu steuern, das heißt prospektiv da einzugreifen.
Also Politik, ich würde sagen, im Kontext der Transformation, also wenn man jetzt wirklich sagt, die Gesellschaft muss sich transformieren, dann muss Politik auch andere Rollen einnehmen können. Also natürlich muss sie ihre Steuerungsrolle wahrnehmen, das ist ganz wichtig, da muss auch Regulation her, da muss sich die Politik auch vielleicht mehr trauen. Also, aber gleichzeitig muss sie auch andere Rollen einnehmen, nämlich Dialoge führen. Sie muss also nicht nur die Bürgerdialoge, die jetzt überall aufpoppen, sondern richtige Dialoge vor Ort sozusagen. Also gemeinsam Stadt zum Beispiel gestalten, Stadtentwicklungsprozesse gemeinsam gestalten. Sie muss auch eine Moderatorenrolle einnehmen und zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren Verbindungen schaffen, Allianzen schmieden sozusagen und sich an Pionieren orientieren und da auch von denen lernen. Also da gibt es neue Rollen für die Umweltpolitik auch.
Ich meine, Politik und Bürgerinnen und Bürger hängen wechselseitig voneinander ab. Es ist zwar so, dass die Politik wie demoskopisch zum Teil auf die Bürgerinnen und Bürger guckt, auch in Diktaturen haben wir das Phänomen, dass der Diktator typischerweise nicht gestürzt werden will, also irgendwie sich an der Bürgerschaft orientiert. Aber umgekehrt setzt natürlich die Politik den Rahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen. Und wenn beispielsweise fossile Brennstoffe schrittweise einen anderen Preis bekommen würden, dann ist natürlich vordergründig erstmal die Gefahr, dass wir genau diese Politik abwählen. Es gibt halt diese wechselseitige Abhängigkeit. Aber es gibt schon die Möglichkeit, schrittweise auch durch politische andere Rahmensetzungen uns auch in eine Richtung Verschmutzung zu lenken. Und genau das ist ja die Aufgabe von Politik. Es soll ja einfach gesellschaftliche Probleme auch ein Stück weit lösen, die sich wie im Fall des Klimawandels eben nicht einfach nur von unten lösen lassen. Da gibt es zu viele Hindernisse für. Beispielsweise unsere eingeschliffenen Normalitätsvorstellungen. Wir sind halt in einer Welt groß geworden, wo es normal ist, jederzeit Fleisch zu essen, Auto zu fahren, in Urlaub zu fliegen. Und meine Facebook-Freunde haben halt alle irgendwelche Fotos von Malaysia-Urlauben. Und warum soll ich denn nicht auch?
Wir schälen auch sehr beliebt.
Und wir sind da auch gar nicht immer so kalkulierend. Egal ob Politiker oder Bürgerinnen und Bürger. Wir machen einfach ein Stück weit auch Dinge nach. Viele Psychologen sagen, wir sind Nachmacher. Wir folgen Vorbildern und unsere Emotionen sind häufig auch jetzt nicht so, dass so ein ganz komplexes, abstraktes Ding wie der Klimawandel, was sich nicht fühlen lässt und wo ich auch diese Kausalität nicht fühle zwischen meiner Autofahrt und irgendwie dem steigenden Meeresspiegel und so wahnsinnig
beeinflussen. Den wir nicht mitkriegen, weil das langsam über Jahre geht. Was
den,
ja
kriegen wir nicht, den kriegen wir nicht mit und wir kriegen die Kausalität nicht mit. Ich kann Auto fahren und fliegen, so viel ich will, ohne dass ich jetzt physisch wahrnehme, dass das auf das Klima einen Einfluss hat. Und dann habe ich noch das Gefühl, ich bin einer von 7 Milliarden Erdbürgern, auf mich kommt es doch gar nicht an. Und um das zusammenzubringen, brauchen wir tatsächlich kollektive Aktionen und eben eine andere Politik. Die wiederum haben wir aber nur, wenn Politik und Bürger voneinander abhängen, wenn auch in der Gesellschaft mehr passiert, mehr ausprobiert wird, nicht so viel geredet wird wie bisher, sondern tatsächlich überlegt wird, wie können wir zur Arbeit kommen? Was können wir im Urlaub machen? Was können wir essen? Wie können wir wohnen? So ganz konkret, jenseits jetzt großtechnischer Innovationen, die auch eine große Rolle spielen, tatsächlich so ganz praktische Lebensstilfragen, da muss mehr ausprobiert werden. Und da haben wir jenseits dessen, dass wir viele spannende Beispiele haben, in Deutschland in der Masse halt bei weitem noch nicht das erreicht, was wir uns mit Stichworten wie Umweltvorschriften Deutschland zum Teil da selber vorstellen.
Da kann ich auch direkt einhaken. Also da müssen wir mal ausprobieren. Das ist, denke ich, mal ein wichtiger Ansatz. Also man kann sich auch Angst vor der großen Zukunftsaufgabe und vor der großen Komplexität nehmen, indem man halt Experimente zulässt. Also den Menschen erlaubt, auch mal was auszuprobieren. Also es gibt tolle Kampagnenstrategien, wo Menschen erstmal ein Testticket zum Beispiel kriegen von öffentlichen Verkehr und dann schrittweise erstmal ihr Auto abschaffen oder so. Also gleich so einen großen Schritt zu machen, ist auch schwierig, weil man ist ja kein autonomes Individuum. Man hat einen Haushalt, man muss sich mit seinem Partner und seiner Familie austauschen, man hat verschiedene soziale Settings, die man im Alltag hat. Man arbeitet im Büro mit Menschen zusammen. Also man kann nicht völlig autonom Entscheidungen treffen, die energierelevant sind, sondern man muss sich immer austauschen. Und deswegen ist es wichtig, diese Experimentierfelder auch zu schaffen und zuzulassen. Das ist natürlich ein Prozess, der dauert länger und man hat ein Risiko dabei. Das Experiment kann auch scheitern. Aber wir müssen gilt es auch, sozusagen so Kompetenzen zu stärken, Umgang mit Komplexität und Angst vor Risiken abzubauen, Umgang mit Unsicherheit. Also
Ich würde allerdings ganz glasklar immer auch an der Stelle sagen wollen, wir haben ja kein Spiel hier vor uns, sondern wir sind in der Realität. Und die Folgen, wenn wir das Klimaproblem nicht rechtzeitig angehen, sind potenziell dramatisch. Existenziell für Menschen, für Millionen Menschen, die potenziell zu Tode kommen, wenn die Welt wärmer wird, wenn Nahrung und Wasser knapper werden, wenn Kriege und Verteilungskriege, Bürgerkriege wahrscheinlicher werden, wenn es riesige Migrationsströme gibt. Und das verdrängen wir natürlich ein Stück weit auch. Und wir haben viele, viele vermeintliche Gründe häufig eher Ausreden für das, was wir jeden Tag machen. Es würde uns, glaube ich, tatsächlich auch gut tun, wenn wir das ein Stück weit auch einfach sehr viel klarer benennen würden und diese Euphemismen auch mal lassen würden, die wir uns mit Stichworten wie Umweltvorreiter Deutschland an der Stelle auch wie so ein Schutzschild um uns herum auch gebaut haben.
Wir versuchen mal im nächsten Beitrag konkreter zu werden und das aufzunehmen. Und wir haben den Gedanken ja schon mehrfach gestreift. Wenn wir mit weniger Energie zurechtkommen und gut leben wollen, dann müssen wir etwas an unserem Verhalten ändern. Leider sind wir keine besonders rational handelnden Lebewesen, sondern eher suchtkrank. Fakten und Argumente ändern an unserem Verhalten so gut wie nichts. Sie alarmieren die meisten von uns nicht mal. Wie gesagt, wir haben eben gesagt, die Folgen sind erst langfristig sichtbar. Hauptsache, das Auto fährt, der Fernseher läuft. Wir brauchen offensichtlich also eine spezielle Therapie, eine, die uns dazu bringt, unser Verhalten wirklich zu ändern und den ungehemmten Konsum Grenzen zu setzen. Was dieser Konsum mit Blick auf unseren Energieverbrauch bedeutet, sehen Sie jetzt.
520 Gramm Kohlenmonoxid entstehen durch eine Kilowattstunde. Mit dieser Energie können wir 45 Minuten föhnen, 70 Tassen Kaffee zubereiten, 30 Minuten staubsaugen, einen Kilometer mit dem Auto fahren oder 16 Kilometer zu Fuß laufen, ohne die Umwelt zu belasten. Wir sind gut informiert über den Klimawandel und seine Auswirkungen. Doch obwohl wir wissen, wie wir Energie sparen könnten, tun wir es nicht. Professor Ralf Hertwig vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Potsdam leitet eine interdisziplinäre Forschergruppe, die wissen will, warum das so ist.
Konkretes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen sich an Silvester vor, ich benutze jetzt öffentliche Verkehrssysteme. Ich fahre kein Auto mehr, ich benutze öffentliche Verkehrssysteme. Dann können Sie sich jeden Morgen vor Ihr Auto hinstellen, überlegen, nehme ich das Auto oder laufe ich zur U-Bahn. Und das ist natürlich anstrengend, sich diese Frage jeden Morgen zu stellen. Und lieber, ja, heute bin ich faul, ich würde lieber wirklich echt mit dem Auto fahren. Es regnet auch noch, ich habe keinen Regenschirm dabei, es ist unangenehm. Aber was man tun kann, ist, man kann das Auto verkaufen.
Die Bequemlichkeit siegt. Die meisten Menschen verkaufen ihr Auto nicht, obwohl der motorisierte Individualverkehr einer der energieintensivsten Faktoren überhaupt ist.
Da wäre jetzt auch die Frage, möglicherweise wird unsere Gesellschaft auch mal an den Punkt kommen, dass es dieses Verhalten moralisiert. Und das wäre ein ungeheuer großer Hebel, um Verhalten zu ändern.
Wenn zügelloser Energiekonsum gesellschaftlich geächtet würde, reicht dieser soziale Druck dann aus, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren? Wären wir bereit, die Temperatur in unseren Wohnungen zu reduzieren? Auf intelligente Heizsysteme umzusteigen, die sämtliche Stromfresser kontrolliert hoch- und runterfahren? Würden wir uns informieren, wo und wie wir im Haushalt sparen können und es auch umsetzen, weil uns endlich bewusst würde, dass wir damit nicht nur die Umwelt massiv entlasten, sondern auch unser Geld sparen?
Häufig ist es so, dass wir den Nutzen von einer Handlung unmittelbar haben. Ich esse jetzt die Torte, die mir gut schmeckt. Den Schaden haben wir in der Zukunft. Die negativen Dinge, die passieren in der Zukunft, die positiven Dinge passieren heute. Und das ist genau die Situation, die wir ja auch beim globalen Klimawandel erfahren. Wir tun heute, wir verhalten uns heute, wir fahren heute Auto, wir benutzen heute nicht das öffentliche Verkehrssystem. Wir haben heute einen hohen Carbon Footprint, der viel größer ist, als uns eigentlich zustünde. Und die ganzen negativen Konsequenzen, die werden noch von uns wenig erfahren.
Weil wir unsere Güter auch im Ausland produzieren lassen und dort ökologische Schäden verursachen. Ebenso wie Energie werden weltweit absurde Mengen Trinkwasser für unsere Produkte verbraucht. 70 Liter Wasser für einen Apfel. 200 Liter für jedes einzelne Hühnerei. 15.500 Liter Wasser für ein Kilo Rindfleisch. 20.000 Liter für einen Laptop. 27.000 Liter Wasser für ein Kilo Kaffee.
Allein wenn man Leute daran erinnert oder sie bittet, sich mal Gedanken darüber zu machen, was sind denn die Dinge, für die ihr erinnert werden wollt? Allein schon dadurch kann man zeigen, durch diese ganz einfache Manipulation, das Ziel, und das Nachdenken darüber, ja, was werden denn andere von mir denken, was werden denn meine Kinder von mir denken, kann man zeigen, dass Leute bereiter sind, umweltfreundlich zu verhalten und auch bereit sind, höhere Steuern beispielsweise für Energiefresser oder andere Dinge zu bezahlen.
Intensiver Kontakt zur Natur in der Kindheit schafft Bewusstsein und damit höhere Bereitschaft, sich als Erwachsener für den Umweltschutz zu engagieren. Das haben Studien gezeigt. Zudem ist es dann auch leichter, strengere gesetzliche Regelungen zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen zu akzeptieren. Nur so kann Energiesparen bei jedem Einzelnen wirklich funktionieren.
Das ist ja toll mit der Natur und dem Energiesparen. Traditionell, sagt man, haben die Japaner ein besonders tolles Verhältnis zur Natur. Das hat sie nicht daran gehindert, Fukushima da zu bauen, wo sie es gebaut haben, mit den Folgen, die wir alle kennen. Als die Politik auf Sie zugekommen ist, was wollten die von Ihnen mit Blick auf Fukushima wissen?
Die Frage war, wie schnell können die Wissenschaftler, die Technologen mit neuen Techniken kommen, damit eine Energiewende schnell umgesetzt werden kann. Das reichte zum Beispiel Energiespeicher und anderes. Und ich habe darauf hingewiesen, meine Kollegen auch, dass in Friedenszeiten, Demokratien, es eigentlich kein Beispiel gibt, dass so kurzfristig solche Prozesse erfolgreich durchgeführt wurden. Es waren immer Kriegszeiten. Das erfolgreichste Beispiel, denke ich, war, als das Sputnik oben war im Orbit, haben die Amerikaner gesagt, in 10 Jahren sind wir auf dem Mond. Es war kalter Krieg, es wurde alles drauf fokussiert. Wir haben eine Situation, die viel extremer ist momentan. Wir müssten alles darauf fokussieren, von der wissenschaftlichen Entwicklung bis zur Umsetzung bis zu gesellschaftlichen Dingen. Und das ist äußerst schwierig in Demokratien. Und das sehe ich auch das Dilemma, was unsere Politik in Deutschland und weltweit hat.
Das würde ja nahelegen, also nicht, dass ich jetzt denke, dass Sie das sagen, aber das würde ja nahelegen, dass in einem Staat, der, sagen wir mal, diktatorische Mittel hat, man kann jetzt über China lange debattieren, ob das auf China zutrifft oder nicht, dass so ein Staat es im Grunde genommen besser dran ist, weil ein Land wie China sagen kann, 5-Jahres-Plan, wir wollen Solarindustrie, wir hauen unser ganzes Kapital da rein und innerhalb von 3 Jahren haben wir die gesamte deutsche Solarindustrie, was ja auch faktisch so war, platt gemacht und usurpiert. Und jetzt sind wir Weltmarktführer. Das ist ja, das wäre ja ein Beispiel dafür, wie man's sozusagen auch ohne Krieg machen kann. Ich weiß nicht, ob Sie das gut finden.
Wir sehen ganz klar, in China mit den 3.000 Milliarden Dollar in der Hinterhand, mit 1,6 Milliarden Bevölkerung und mit dieser Planungsmacht, die dahinter ist, dass wenn der Staat es möchte, können die in alle Bereiche reingehen. Wir sehen es jetzt gerade auch im Batteriegebiet, was dort passiert. Ganz strategisch, da macht man 5 Jahre lang Verlust, aber man will Weltmarktführer sein. Wenn China natürlich so etwas im Hinblick auf eine Energiewende zum Wohle der Menschheit machen würde, nämlich der Konsum in China, das haben wir ja gesehen, der ist so gigantisch, da können wir 5% sparen gegenüber diesen chinesischen Ausgaben, ist es relativ klein. Also ein Staat hat natürlich gewisse Vorteile in dem Sinn gegenüber einer Demokratie, wo wir alle mitnehmen und wir es ja merken. Eine Stromtrasse bauen ist äußerst schwierig in Deutschland.
Ich würde vielleicht gerne zweierlei Einschränkungen machen. Zum einen ist China nicht so monolithisch, wie es einem vorkommen kann, auch wenn es eine Diktatur sein mag. 1,6 Milliarden Menschen, eine hochkorrupte Tradition und eine unglaubliche Vielfalt und eine Größe, die wir bei China vor uns haben, machen es halt doch immer nur begrenzt wahrscheinlich, dass bis zu einem beliebigen Punkt, den sich irgendeine Führungsinstanz wie das Politbüro der Kommunistischen Partei ausdenkt, einfach jedwede soziale wünschenswerte Entwicklung herbeigeführt werden kann. Das ist die Rhetorik. Verlassen
wir mal China. Wie machen wir es denn bei uns bitte?
Also das ich wollte darauf kommen, wie wir es bei uns machen. Die ganz konkrete Debatte, die ich habe in solchen Gesprächsrunden oder bei Vorträgen, ist ja, brauchen wir die Ökodiktatur in Deutschland? Und ich sage tatsächlich erstens, das Vorbild China, das ist nicht so monolithisch. Und das Zweite, was ich sage, die historische Erfahrung ist einfach, Diktatoren sind auch nur Menschen, sind auch eigennützig, unterliegen auch Normalitätsvorstellungen, unterliegen auch emotionalen Beschränkungen. Die Vorstellung, dass irgendwann eine autoritäre Regierung kommt, die hochaltruistisch das Wohl der Menschheit im Blick hat, ist einfach so unwahrscheinlich.
Also ich bin der Letzte, der davon ausgehen würde, dass das eine gute Lösung ist.
Das ist mir absolut bewusst. Und deswegen werbe ich gerade dafür, die Potenziale unseres demokratischen Systems zu nutzen, weil das ein System ist, was lernfähig ist, was zwar manchmal langsam sein kann, aber was pluralistisch ist, offen ist, was Freiheit der Wissenschaft ermöglicht und nicht nur in eine Richtung, die vielleicht 2, 3 Führungsgestalten sich ermöglicht haben. Das ist ja nicht, das ist ja kein Zufall, dass die Entwicklung von moderner Technik, Kapitalismus und Demokratie gemeinsam im Westen historisch zustande gekommen sind.
Da bin ich doch glücklich, dass wir wieder in unserem behaglichen GroKo-Land sind, wo wir versuchen, miteinander demokratisch, wenn auch langsam, rauszukriegen, wie es geht. Und wir haben ja in dem Film zumindest ansatzweise gehört, es geht darüber, dass wir unser Konsumverhalten ändern. Ich bin ja immer noch auf einer Suche nach einer Suchttherapie, einer geeigneten, die ja eine Verhaltenstherapie sein muss. Was wäre denn mit Blick auf unser Konsumverhalten die geeignete Verhaltenstherapie?
Ich erzähle ganz kurz von einem Dokumentarfilm, der jetzt kürzlich im Kino war und der wirklich sehr interessant ist. Der heißt My Stuff von einem finnischen Filmemacher. Und der hat ein Selbstexperiment vollzogen, in dem er alle seine Sachen eingelagert hat, also wirklich alles, auch die Kleidung. Und wollte ein Jahr lang nur ein Teil pro Tag aus diesem Lager holen. Der Film ist hochinteressant, weil er erstmal zeigt, was brauchen Menschen überhaupt. Da wird sehr viel drüber gesprochen. Was brauche ich eigentlich? Ne? Der Computer kommt erst nach 4 Wochen. Erstmal kommt ein Klamotten, Mantel, Gitarre, eine Matratze, solche Dinge. Es wird auch überlegt, ob man Handtücher überhaupt braucht. Man kann ja auch so trocknen. Also ganz interessant wird da reflektiert, wie viel Zeugs man eigentlich braucht. Und eine ganz tolle Sequenz ist, wo er sich mit seinem 10-jährigen Cousin unterhält und der sagt, du, was dir eigentlich fehlt, sagt der Cousin, ist eine Freundin. So, und, ich denke mal, Was wir brauchen, ist einmal, also wir brauchen ganz viel. Ich denke, wir brauchen ein multimethodisches Herangehen und wir brauchen eine Mobilisierung von ganz vielen gesellschaftlichen Akteuren. Und was wichtig ist, glaube ich, ist, einen Diskurs darüber zu führen, was wir brauchen. Der soll nicht so stark moralisierend sein, weil moralisierende Diskurse erzeugen in Menschen auch schnell Reaktanz. Da wird meine Freiheit eingeschränkt, mache ich nicht. Mhm. So. Oder man hat immer das Gefühl, man verliert was. Menschen haben total hohe Verlustaversionen. Also selbst wenn der Gewinn doppelt so hoch ist, ist der Verlust immer noch, wird immer noch stärker gewichtet. Also auf sowas muss man eingehen und muss halt eher gucken, wo kann ich die Ideen aufgreifen, die schon da sind? Wo kann ich Prozesse verstärken, wo Ideen entwickelt werden, wo Menschen mitmachen wollen? Also wo sind die positiven?
Also Anreize schaffen. Positive Anreize schaffen
und Dialoge. Also die Sache ist, es funktioniert nicht so, dass Menschen sozusagen den Anreiz bekommen und dann reagieren sie, also Reizreaktionen, sondern man muss mit ihnen in Dialog treten. Sozusagen.
Könnte das auch bedeuten, dass Menschen zum Beispiel wirklich die Erfahrung machen müssen für sich selber, ähnlich wie in dem Film, dass sie tatsächlich viel weniger brauchen, als sie denken. Also ich persönlich habe immer das Gefühl, bei diesem viel haben müssen spielt Angst eine große Rolle. Dass ich sofort abgleite, ich weiß nicht, in Armut, soziale Verwahrlosung, was auch immer, wenn ich nicht das habe, was ich so um mich rum habe.
Also ich denke, es ist ein Stück weit die Kreativität verloren gegangen. Also dass man Dinge selber machen kann, dass man Dinge reparieren kann, das wird auch ein bisschen, also der Konsument wird so ein bisschen, ja, quasi süchtig nach Produkten gemacht, weil er selber nicht mehr so viel selber herstellen kann. Und die Produkte eignen sich dafür auch nicht mehr so gut, also sind nicht mehr so gut modulierbar und reparierbar. Und es gibt Bewegungen, die versuchen, da einen Trend gegenzusetzen, Do-it-yourself, Recycling oder Upcycling und Reuse-Trends. Und die gilt es auch zu verstärken. Und da merkt man, das hat auch was Neues. Also es ist nicht mehr so, dass wie früher, man macht es aus der Not heraus, man muss es tun, sondern Menschen fühlen sich besser, wenn sie diese Kompetenzen haben, wenn sie sich über diese Kompetenzen auch austauschen können. Also,
es scheint ja so zu sein, dass wir sozusagen leichter denken, naja, das wird schon irgendeinen technologischen Wandel geben, aber viel schwerer uns damit tun, Verhalten zu ändern, soziales Verhalten uns vorzustellen, wie das in Zukunft sein könnte.
Das ist in jedem Fall richtig. Zum einen ist es so, wenn wir gesagt haben, Menschen unterliegen stark Normalitätsvorstellungen, dann ist es natürlich einfacher, sich vorzustellen, ich lebe weiter wie bisher und wechsle nur die technologische Basis aus. Ich esse weiter das Gleiche, fahre genauso zur Arbeit, fliege genauso in Urlaub, nur halt mit grüner Energie oder etwas effizienter eingesetzter Energie. Ja. Wenn es jetzt aber plötzlich darum geht, weniger zu fliegen, weniger Auto zu fahren, dann kann ich zwar tatsächlich einen Diskurs eröffnen, möglicherweise bin ich dann glücklicher und relaxter und nicht mehr so gehetzt wie bei meinen ständigen 2 Tage Kurzurlauben in Florenz. Aber es gibt halt auch viele Leute, die denken, nee, das inspiriert mich vielleicht gerade. Und das ist halt ziemlich ambivalent am Ende. Und diese Diskurse, die mag niemand so richtig gerne. Und gleichzeitig mag die Politik aus verständlichen Gründen diese Diskurse auch nicht. Und zwar nicht nur deshalb, weil sie die Bürger gegen sich aufbringt, sondern auch deshalb, weil unser gesamtes Gesellschaftssystem von Wachstum und Technik durchdrungen ist. Technik kann ich nämlich verkaufen. Und wenn ich plötzlich sage, Leute, lebt anders, konsumiert weniger, was mache ich da mit dem Rentensystem, mit dem Arbeitsmarkt und dem Bankensystem, die von Wachstum bisher abhängen?
Der Nachteil ist, dass dieser Diskurs relativ weich zu sein scheint. Wir sind leider am Ende mit unserem Thema. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Sie finden, meine Damen und Herren, wie immer auf unserer Internetseite weitere Informationen zum Thema Energie, darunter auch Buchbesprechungen. Natürlich ist der Umgang mit Energie, wie wir gesehen haben, ein hochkomplexes Thema. Genau das macht es ja so zäh und schwierig und macht uns manchmal auch Angst. Man muss einfach sehr viel berücksichtigen. Aber komplex, haben wir eben auch gehört, bedeutet ja nicht unlösbar. Gesetze beispielsweise können Teil einer Lösung sein, weil sie uns zwingen, anders und besser zu handeln. Am Ende aber kommen wir um eins nicht herum, nämlich um den Blick in und auf uns selbst. Ein Suchtkranker muss seine Sucht erst einmal klar erkennen. Das Problem ist, dass wir unsere Sucht für normal halten, haben Sie eben auch gesagt. Weil fast alle, die wir kennen, ja so ähnlich leben wie wir oder zumindest ähnliche Träume und Wünsche haben oder Urlaubsziele. Ich bin überzeugt, dass ein ehrlicher, unerschrockener Blick auf uns selbst ein entscheidendes Element bei der Veränderung unseres Verhaltens ist. Und wir müssen uns ändern, um zu überleben und auch der nachfolgenden Generation noch ein Leben auf unserem blauen Planeten zu ermöglichen. Im Moment leben wir zwar in Freilandhaltung, aber die ist nur Teil einer gut ausgebauten Suchtklinik. Finden Sie nicht, dass es schön wäre, eines Tages die Klinik zu verlassen und clean zu leben? Tschüss.